Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Nachmittagsupdate.
Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben zu Gast Valerie Sternberg-Irvani. Sie ist Co-President und Spitzenkandidatin der Partei Volt hier in Berlin. Und auch Direktkandidatin Berlin-Mitte. Und wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen, die die Jugend angehen, die möglicherweise jeden angehen. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Umweltschutz gesprochen, wir haben über Bildung gesprochen, wir haben über die Digitalisierung der Verwaltung gesprochen und ganz viele Themen mehr. Also ein ziemlich spannendes Gespräch, glaube ich. Ihr wisst ja, wir versuchen, jede Partei hier in den Podcast zu bekommen, zumindest jede demokratisch gewählte Partei außer der AfD. Und wir haben noch Anfragen draußen an die Linken, an die SPD und an die FDP. Thomas Jatzombek von der CDU hatten wir ja schon hier zu Gast und auch Dieter Janicek von den Grünen, den hatten wir am Freitag hier zu Gast. Also von daher, wenn euch das interessiert, wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Aber jetzt, wie gesagt, das Gespräch mit Valerie Sternberg-Irvani, Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt hier in Berlin. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Insider Daily. Interview.
Cool, also ich freue mich sehr. Valerie Sternberg-Irvani ist hier von Volt. Hallo Valerie.
Hallo Jan, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wenn wir über Volt sprechen, wir sprechen nicht über den Essenslieferdienst, ne?
Nee, genau. Da ja, kommt seitdem die auf dem Markt sind, immer mal zur Verwechslung. Aber es geht um die paneuropäische politische Partei Volt.
Ja, hat also nicht jeder eine Rider-Flotte, die durch Berlin fährt und politische Werbung macht. Paneuropäische Partei, ihr seid in 31 Ländern, habe ich gesehen, aktiv. Erzähl doch mal ein bisschen eure Idee von Europa, das ist ja total spannend.
Ja, genau. Also wir haben uns vor circa 4 Jahren gegründet. Der Trigger war damals Brexit und dann auch die Wahl von Trump. Und wir haben damals gesagt, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir glauben an Europa als ein Projekt, das zum einen eben natürlich irgendwie ein Friedensprojekt ist, aber zum anderen auch als Einheit und als Europa extrem stärkt, weil die Herausforderungen, die uns jetzt als Gesellschaft auf uns zukommen werden, wie Klimawandel und einige andere, die sind eben nicht mehr nur national, die sind transnational und deswegen brauchen wir Europa. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen Europa reformieren und wir wollen aber auch Politik im Allgemeinen reformieren und wollen eine Partei gründen, die mit derselben Vision und denselben Werten, denselben politischen Zielen in ganz Europa überall als Bewegung und als Partei zu Wahlen antritt. Und genau das haben wir jetzt gemacht, sind mittlerweile 20.000 Mitglieder, haben einen Europaparlamentarier, sitzen jetzt im holländischen Parlament seit März diesen Jahres in diversen Stadträten und Stadtregierungen auch in Deutschland und versuchen so wirklich Politik auch neu zu denken, weil unsere ganzen politischen Vertreter arbeiten eben ganz eng zusammen und wir arbeiten eben über Grenzen hinweg tagtäglich.
Ja, also Europa grundsätzlich total bei dir. Die Frage ist nur, was ist denn diese europäische Idee eigentlich? Also nach meiner Wahrnehmung knirscht es gerade eben noch so ein bisschen. Vielleicht kannst du mal so sagen, von der Leyen, also Ursula von der Leyen, macht die gerade einen guten Job?
Ich glaube, das sind auf jeden Fall immer so Fragen, die man mit zwei Seiten beleuchten kann. Also ich meine, die eine Sache ist auf jeden Fall, es gibt absolut viel zu tun, gerade auf der europäischen Ebene, dass es an Reformbedarf gibt, sowohl im Demokratie-Sinne, also wie viel haben wir als Bürgerinnen und Bürger tatsächlich zu melden auf der europäischen Ebene, bringen wir da wirklich genügend voran? Sind es nicht eigentlich dann doch irgendwelche Staaten, die Zukunftsprojekte dann blockieren? Mhm. Und ich glaube, das ist alles, diese Kritik ist absolut gerechtfertigt. Die Frage ist nur, was für einen Schluss ziehen wir dann daraus? Hören wir dann eben genau da auf und sagen, okay, es hat alles keinen Sinn. Wir machen weiter im Kleinen-Kleinen und arbeiten eben in Zukunft gegeneinander. Oder wir sagen, okay, nee, so funktioniert es nicht, aber wir müssen es jetzt eben super viel besser machen und wirklich als Europa zusammenarbeiten, weil nur so können wir auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fahren. Man blicke nach Afghanistan oder auch geopolitisch auf sonstige Weise eben auch China und Russland irgendwie die Stirn bieten oder was entgegensetzen. Und wir sind eben davon überzeugt, dass wir dafür ein starkes Europa brauchen, ein innovatives Europa. Und dann natürlich auch irgendwie Zukunftsbereiche wie die künstliche Intelligenz, wie die Datenwirtschaft. Das sind für uns Themen, die machen überhaupt gar keinen Sinn, national zu regulieren, sondern eben nur auf europäischer Ebene.
Auf die würde ich gleich gerne nochmal separat eingehen. Nochmal kurz diese Idee von Europa, ja, weil ich finde das ja, also ich glaube, Europa ist was Wundervolles, ne? Also wahrscheinlich wird es eben an manchen Stellen noch nicht richtig, sind die Ausprägungen noch nicht richtig oder die Umsetzung noch nicht, aber diese Idee von Europa, diese Marke Europa, würdest du denn sagen, die wird richtig, also ausreichend gut kommuniziert oder auch überartikuliert? Also wofür steht denn diese Marke Europa eigentlich? Und vielleicht einmal nach innen betrachtet, also wir haben ja jetzt den Brexit, da hast du ja gerade gesagt, das war für euch sogar ein Trigger der Gründung. Da hat man ein Land ziehen lassen, ohne dass man es irgendwie versucht hat, glaube ich, festzuhalten mit einer klaren Vision von Europa. Und dann vielleicht aber auch eben damit verbunden die Frage, was ist denn die Strahlkraft nach außen? Wofür soll denn Europa überhaupt stehen?
Ja, absolut. Ich glaube, intern ist genauso, was du gerade ansprachst, eigentlich das Marketing von Europa ist ein absolutes Problem, weil dadurch, wie sich Europa historisch entwickelt hat und wie es eben zurzeit auch sozusagen ausgestaltet ist, ist es eben verdammt einfach, Europa immer wieder als Scapegoat irgendwie darzustellen und eben all die Sachen, die schwierig zu Hause sind, zu verargumentieren oder zu erklären als Politiker, die werden dann eben schnell nach Europa geschoben, zumindest ist das unsere Beobachtung. Und hat deswegen, also gerade auch vielleicht, wenn man sich nochmal das Brexit-Referendum anschaut, dann ist genau das passiert. Es wurde über Jahre lang, wurde einfach immer nur Brüssel-Bashing betrieben und es wurde alles, was schlecht lief, nach Brüssel geschoben und alles, was eigentlich gut lief, auch in Europa, wurde sich selber zugeschrieben. Und das ist im Prinzip genau ein absolutes Marketingproblem, was inhärent ist in unserem politischen System, weil wir eben keine paneuropäischen oder europäischen Parteien wirklich haben, sondern nationale Parteien, die sich dann auf europäischer Ebene in irgendeiner Weise zusammenschließen, aber vor allem eben auch nationale Regierungen, die in allererster Stelle sozusagen das Mandat haben, nationale Politik zu betreiben und sich deswegen diese Interessen auf europäischer Ebene, vielleicht nicht immer nur in einem gesunden Wettbewerb stehen, sondern eben auch es häufig dann zu einem Gegeneinander kommt, anstatt zu einem Miteinander. Ich glaube, genau das gilt es aufzulösen oder auf jeden Fall massiv zu verbessern. Und wenn man jetzt vielleicht ganz kurz auch einen Blick hier auf den Wahlkampf wirft, dann merkt man, dass Europa viel zu wenig eine Rolle spielt, sowohl bei den in den Themenbereichen, wo Europa eine Rolle spielen wird und muss. Das sprach ich eben schon an, das ist die Digitalisierung, das ist aber auch der Klimawandel etc. Und ich glaube, extern, vielleicht nehmen wir einfach das kürzt jetzt das Beispiel, was wahrscheinlich am meisten gerade auf der Hand liegt, Afghanistan. Die USA zieht sich irgendwo zurück als ein Akteur, der auch Verantwortung übernehmen möchte und für bestimmte Werte eintreten will in der Welt, beziehungsweise macht es vielleicht auch auf neue Art und Weise. Und da gilt es eben schon, sich als Europa und auch natürlich als Deutschland, als Teil Europas, sich Gedanken zu machen, okay, wollen wir als Staatengemeinschaft da Verantwortung übernehmen? Wollen wir, dass unsere Werte irgendwie stark repräsentiert werden, auch in der Welt? Wollen wir auch Verantwortung übernehmen außerhalb der europäischen Grenzen oder beziehungsweise überhaupt auch erstmal an den europäischen Grenzen? Man schaue auch an die Richtung Migrations- und Asylpolitik der letzten Jahre, dann müssen wir da besser zusammenarbeiten.
Jetzt hast du zwei spannende Punkte angesprochen oder beziehungsweise erwähnt. Du hast einmal gesagt, wo Europa eine Rolle spielen muss Und dann hast du von den Werten noch gesprochen. Und dieses Muss, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen muss, dass das eben nicht nach so einer Zwangsehe sich hinterher anfühlt, sondern eigentlich müsste es ja von den Werten her kommen. Ne? Und ich frage mich, ihr seid ja eine relativ junge Partei. Ne? Ich weiß gar nicht, ob junge Menschen überhaupt noch so stark in Nationalstaaten denken, wie das früher war, weil auch jetzt Brexit, wenn man mal sich die Struktur der Abstimmung anguckt, dann waren es ja primär die Alten, die gesagt haben, lass uns da rausgehen. Und die Jungen wurden eigentlich gar nicht, die primär für einen Verbleib in der EU gewählt hatten, wurden eigentlich gar nicht so gehört. Aber worauf ich hinaus möchte ist, also diese Werte, siehst du die? Sind die vorhanden? Gibt es gemeinsame Werte? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ja, also ich bin der Überzeugung, diese Werte gibt es auf jeden Fall. Und wir erleben das sozusagen bei Volt in unserer tagtäglichen Zusammenarbeit. Wir sind digital organisiert und deswegen arbeiten wir konkret an unseren Kampagnen jeden Tag grenzübergreifend, so auch an unseren Politikvorschlägen seit vor 4 Jahren, wo wir eben nur ein paar Handvoll Leute waren und mittlerweile eben 20.000. Und da kristallisiert sich ganz vieles heraus. Da kristallisiert sich auf jeden Fall der Wille raus, zusammenarbeiten zu wollen und dafür vielleicht auch keine Diskussion unbedingt zu scheuen, weil man vielleicht unterschiedliche Standpunkte hat. Also jetzt, wenn wir uns vielleicht die Klimapolitik anschauen und sagen, okay, wir wollen uns als Europa beispielsweise, und das ist ja vielleicht schon einer dieser Werte, ja, wir wollen uns eine ganz ambitionierte Klimapolitik zu eigen machen mit Klimaneutralitätszielen von bis 2040, dann muss es dafür aber ganz unterschiedliche nationale Strategien und Wege geben, weil es natürlich unterschiedliche Ausgangslagen in den Ländern gibt. Und dann ist es natürlich Frankreich, die weiterhin, oder auch bei uns eben die französischen Mitglieder, die weiterhin sagen, für uns ist nuklear als Ausgangsstrategie, als Übergangslösung weiterhin eine Lösung, wohingegen in Deutschland unsere Mitglieder das natürlich komplett ablehnen. Und das ist eigentlich schon, also vielleicht jetzt irgendwie Klima an sich, ja, zu sagen, uns ist unsere Welt was wert, unsere Umwelt etwas wert, also Nachhaltigkeit, dieses Ziel, diesen Wert ganz konkret zu verankern, dann aber natürlich genau diesen Wert der politischen Debatte, des sich gegenseitigen Wertschätzens, obwohl man vielleicht manchmal unterschiedlicher Meinung ist, der Toleranz, des Respekts gegenüber, sich gegenüber. Und das sind eigentlich die Grundwerte, die wir so nicht in der ganzen Welt sehen. Und ich glaube, was Europa dann immer noch als Zusatzfaktor oder als Zusatzwert mitbringt, den auch so Amerika vielleicht nicht ganz vertritt, ist die Solidarität. Und das spüren wir bei Volt jeden Tag, dass wirklich sozusagen das Motto No one will be left behind. Wir sind nur so stark wie das schwächste Mitglied im Team. Das wird sich zu Herzen genommen und daran wird gearbeitet.
Ja, finde ich hochinteressant. Jetzt vielleicht mal, also diese Partikularinteressen und Autonomie von Staaten ist natürlich in so einem Staatenbund wie Europa hinterher auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Ne? Jetzt sieht man Europa ja hinterher vielerorts auch so als Bürokratiemonster. Wie ist denn euer Blick da drauf, wenn man jetzt mal so auf diese einzelnen Layer guckt? Also wir haben jetzt Europa, dann haben wir die einzelnen Staaten, dann hat die Bundesrepublik 16 Bundesländer, die wiederum haben ganz viele Kreise und so weiter. Also du hast so ganz viele einzelne Ebenen von ich weiß nicht, Behördenhierarchien. Ist das hinterher so, wenn da in Europa kommt, dass dann vielleicht auch an der anderen Stelle irgendwelche Bürokratien abgebaut werden müssten? Oder wie ist da euer Blick drauf?
Ja, schöne Frage. Also es ist eigentlich so diese Frage nach Föderalismus und welcher Föderalismus und irgendwo auch einer Demokratisierung. Also Europa ist zurzeit ein komplexes Konstrukt, weil es eben so eine ganz eigene Staatsform ist. Man nennt es auch irgendwie supranationale Ebene. Genau, da sind eben häufig, glaube ich, außer man fuchst sich da irgendwie wirklich rein, ist eben nicht ganz klar, was kommt ganz konkret von Europa, auch direkt von Europa, was muss erstmal, wenn es von Europa beschlossen wird, also von den Staats- und Regierungschefs oder eben auch von Parlament, was muss dann erstmal in nationales Recht umgewandelt werden, warum hat das eine Land den Euro, der andere nicht, warum hatte zum Beispiel England bzw. die UK viele Opt-out und so weiter. Also es gibt irgendwie in Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und vielleicht fange ich da einfach mal an. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung so, dass wir unterschiedliche Integrationsebenen haben. Wir sind aber der Auffassung, dass es unglaublich wichtig ist, dass diese unterschiedlichen Ebenen der Integration auch transparent einhergehen mit unterschiedlichen Rechten und dann auch Pflichten. Und dass es sozusagen nicht so ein wahnsinniges, komplexes Konstrukt bleibt, wo Norwegen dann irgendwie in der European Economic Area ist, aber nicht in der Europäischen Union, aber doch in Schengen oder wie auch immer. Also das sind eben so diese unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Wege, die historisch auch sicher Sinn gemacht haben, aber wo wir halt sagen, jetzt müssen wir aufräumen, weil sonst steigt eben keiner durch und Europa verliert so einfach nur an Legitimation. Vielleicht im Sinne der Subsidiarität, wir wollen perspektivisch gerne ein föderales, demokratisches Europa. Das bedeutet einfach, dass wir der Meinung sind, dass wenn man das Ganze zu Ende denkt, also wirklich sagt, es macht manche Themen machen einfach komplett Sinn, auf der europäischen Ebene zu verankern, dass das dann auch wirklich sozusagen so demokratisch wie möglich beziehungsweise komplett demokratisch vonstatten geht. Das heißt, dass das Parlament, das Europäische Parlament, eigentlich das wichtigste Organ werden muss. Denn das sind dann direkt gewählten Repräsentanten von uns Bürgerinnen und Bürgern. Und daraus hervor kann dann auch wieder eine Regierung hervorgehen, die sich dann auch wiederum verantworten muss, damit es eben nicht technokratisch bleibt und Verantwortung auch ganz klar verteilt sind und eben auch so Rechenschaft eingefordert werden kann, was zurzeit eben häufig schwierig ist, weil es so unterschiedliche Gremien gibt, wie den European Council, den Ministerrat etc., wo es häufig schwierig ist, als Bürger nachzuvollziehen, wo werden welche Entscheidungen dann doch tatsächlich getroffen.
Ich finde,
Vielleicht nur noch ein abschließender Satz bezüglich bürokratisch. Ich glaube, das wird eindeutig zur Konsequenz haben, dass es durchaus auch eben weniger Bürokratie gibt, beziehungsweise dass es zu einer klaren Kompetenzverteilung kommt und wir eben klar sein können, okay, was handhaben wir auf europäischer Ebene, was machen wir auf der nationalen, regionalen, lokalen. Und ich glaube, diese Achse lokal-europäisch wird dann perspektivisch auch eine sein, die sehr viel stärker hervorscheinen wird.
Ja, ich war vor 5 Jahren vermutlich in Estland mal eine Woche und habe mir da mal so die ganzen Strukturen angeguckt und dann haben mir da mehrere Leute erzählt, also sämtliche wichtige Bundestagsabgeordnete in Deutschland, aus Deutschland waren schon dort, haben sich das alles mal angeguckt, haben alle gestaunt, haben alle gesagt, das brauchen wir auch. Und jetzt 5 Jahre später hat man das Gefühl, diese 5 Jahre sind so verstrichen, ohne dass was passiert ist. Wie ist denn da dein Blick drauf?
Guter Einstieg. Also genau, die eine Sache ist für uns, okay, was muss man europäisch angehen? Den anderen Mehrwert, den wir bei Europa sehen, ist der Ideenreichtum und im Prinzip die Umsetzung von unterschiedlichster Politik in ganz Europa, um da eben was zu nutzen, was in der Wirtschaft schon lange genutzt wird, nämlich Best Practices. Und ein Wahlkampfschwerpunkt bei uns ist natürlich die Digitalisierung wie in Estland, beziehungsweise auch Dänemark ist da sehr weit vorangeschritten. Und ich glaube, da können wir ein ganzes Buch mittlerweile drüber schreiben. Aber wir können es eigentlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass da so wenig passiert. Beziehungsweise natürlich sehen wir schon auch Probleme. Aber es sind im Prinzip hängt es für uns eigentlich mit dem Mindset an. Also im Prinzip, was wollen wir denn eigentlich? Digitale Verwaltung ist super gut, aber es macht eben ja auch nicht Sinn, irgendwelche Prozesse, die sowieso noch nie funktioniert haben, dann einfach zu digitalisieren, sondern sich erstmal anzuschauen, okay, was ist es denn, was wir eigentlich digitalisieren wollen und wie schaffen wir denn da eine Verwaltungsstruktur, die tatsächlich Sinn macht? Und ich glaube, da, genau in dem Sinne, kann man sich sehr viel von Dänemark, Estland abschauen. Also zum Beispiel Zielvorgaben statt konkrete Detailanforderungen. Ja, die Verwaltung sollte iterativer arbeiten. Also wenn sie zum Beispiel Vorschläge hat wie einen digitalen Personalausweis, den wir eigentlich ja schon lange mit uns rumschleppen, der aber so, wie er damals versucht wurde umzusetzen, nicht geklappt hat umzusetzen, dass man es dann nicht direkt in die Tonne haut, das Projekt, sondern versteht, okay, warum hat es denn so nicht geklappt und was können wir jetzt besser machen und darauf aufbauend anders machen, damit es eben funktioniert und damit wir vielleicht auch in Deutschland bald eine E-Identität haben. Und dann natürlich ganz besonders relevant für die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Digitalwirtschaft ein One-Stop-Shop wie in Estland, also ein Cockpit, digitales Cockpit, wo man mit allen staatlichen Stellen kommuniziert und alles gesammelt im Überblick hat und im besten Fall ein bisschen den umarmenden Staat erfährt, also der einem auch schon mal eine vorausgefüllte Steuererklärung vielleicht zusendet.
Ja, also das sind wirklich, also jeder, der das noch nicht erlebt hat, muss mal nach Estland entweder hinfahren oder zumindest mal, was in den Doku drüber schauen oder sowas. Es ist wirklich faszinierend. Also das ganze Land basiert ja mehr oder weniger auf der Blockchain. Und man muss eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur aus drei Gründen überhaupt noch zum Amt oder zum Notar. Also das ist relativ, ne? Also eins davon ist irgendwie, wenn ich ein Haus kaufen will. Ich glaube, eins war, wenn ich heirate und eins, wenn jemand gestorben ist. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen. Aber es waren auf jeden Fall drei Punkte nur im Vergleich zu Deutschland, wo du, glaube ich, vielleicht mal ausnahmsweise wegen drei Dingen nicht zum Notar muss. So, ne? Also das ist schon, es ist schon irgendwie, also das ist jetzt speziell der deutsche Blick, aber das Thema Best Practices finde ich super, dass du es ansprichst. Und das vielleicht mal als Brücke zum anderen Thema Klimaschutz. Siehst du da Länder, wo man hingucken sollte, die es deutlich besser machen als wir hier in Deutschland?
Ja. Also ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich irgendwie gegenseitig inspirieren. Am Ende ist, glaube ich, ist wirklich komplett maßgeblich, dass wir in dem Bereich uns ein gemeinsames Ziel stecken, also ein Klimaneutralitätsziel bis 2040, dann wirklich auch einen gemeinsamen CO2-Preis ambitionierten aufbauen. Also es ist, glaube ich, auch jetzt völlig in Ordnung, wenn wir da im ersten Schritt national vorgehen, aber dann möglichst schnell zu einem europäischen ambitionierten Emission Trading Scheme übergehen, also zu einer europäischen CO2-Bepreisung. Und dann ja im Hinblick, machen es andere besser. Also ich habe jetzt hier immer so ein bisschen Amsterdam hervorgehoben, weil die da tatsächlich auch neu denken. Also Amsterdam ist jetzt die erste Stadt Europas, die sich der Kreislaufwirtschaft und der Donut Economy im Prinzip als solches verpflichtet hat. Und wirklich versucht dann ja einen runderen Ansatz von Denken an den Tag zu legen. Ich habe vielleicht ein kurzes Beispiel, weil das so ganz ersichtlich macht, wie da auch die Verwaltung denkt, was vielleicht auch schön ist nochmal im Hinblick auf unsere Verwaltung, so was da auch jeder Einzelne, der in der Verwaltung arbeitet, überhaupt für eine Agency hat, was bei uns unvorstellbar ist. Es war jetzt in der Pandemie so, dass auch in Holland bzw. in Amsterdam die Kinder natürlich irgendwann zu Hause bleiben mussten und Digitalunterricht gemacht haben. Ein Drittel der Kinder dort hatte aber eben keine digitalen Geräte, um überhaupt im Unterricht teilzunehmen. Und daraufhin hat dann Amsterdam einen Aufruf gestartet und gesagt, liebe Haushalte, alle die ihr ein zweites oder drittes Gerät habt, sagt doch bitte Bescheid, wir holen das ab, machen es wieder schick und verteilen es eben an die Haushalte oder die Kinder, die eben keins haben. Und das war für mich einfach so ein Ansatz zu sagen, okay, da hat die Verwaltung sogar verstanden, also erstens mal sozusagen Dienstleister der Bürger zu sein, aber vor allem auch Chancengleichheit, Digitalisierung und auch eine Reduzierung von Abfall zusammenzudenken. Und das zahlt am Ende natürlich auch auf Klimaziele ein.
Nee, also ein großartiges Beispiel finde ich und tatsächlich, wie gesagt, dieses mal links und rechts gucken, was in anderen Städten oder Ländern oder Regionen funktioniert, das passiert noch viel zu selten, glaube ich. Man sieht ja auch ganz selten irgendwie Politiker mal mit einer PowerPoint oder glaube ich gar nicht mit einer PowerPoint-Präsentation über, hier guckt man, das sind 10 Dinge, die ich euch mal mitteilen wollte, die ich gesehen habe. Wenn wir jetzt über die digitale Verwaltung sprechen, da frage ich mich immer, und ihr seid ja fast wie ein Startup, ne? Und wir reden jetzt hier, sag mal, die ganze Zeit über die Startup-Welt auch in unserem Podcast. Gibt es denn KPIs, an die dir einfallen würden, anhand derer man die Effizienz und das Funktionieren einer Verwaltung messen könnte? Also ich frage deswegen, weil ich, also aus meiner Sicht, stehen die auch nicht unter Leistungsdruck in der Regel, weißt du, da, also von außen betrachtet zumindest, ne? Das ist so, also zumindest das Klischee, relativ häufig so Dienst nach Vorschrift, bloß nicht auffallen und man hat gar keine Motivation, Dinge effizienter zu machen, sondern also dieses sich wegrationalisieren im positiven Sinne gibt es dort eigentlich gar nicht.
Ja, absolut. Also genau, vielleicht mal angefangen damit, dass bei uns Menschen, die sozusagen am Schalter sitzen oder mit denen wir unseren Personalausweis ausstellen, wenn es da kein Schema F gibt, wie dieser Personalausweis ausgestellt wird, weil, keine Ahnung, wir doch in Deutschland keinen Wohnsitz haben oder wie auch immer, dann haben die eigentlich verdammt wenig Befugnis, da auch selber dann Entscheidungen zu treffen, wie dieser Personalausweis, den wir trotzdem brauchen als deutsche Staatsbürger, dann auch an eine ausländische Adresse geschickt werden kann. Mhm. Also da habe ich ganz abstruse Geschichten gehört. Genau, also was für KPIs, ja, tatsächlich wäre das, glaube ich, schon mal überhaupt interessant zu analysieren, ja, beziehungsweise sich genau diese Prozesse anzuschauen und dann zu schauen, okay, was will man für einen Mentalitätswandel erreichen und wie erreicht man den? Und ich glaube, am Ende hat das ganz viel mit vermutlich mehr Agency zu tun, also also vielleicht als KPI tatsächlich, wie groß ist der Verantwortungsbereich eines jeden Einzelnen. Dann aber auch, kann dieser Einzelne dann auch schon sozusagen zur Rechenschaft irgendwie, oder muss der irgendwie Rechenschaft ablegen? Also was wir jetzt, ich kandidiere für den Direktwahlkreis Berlin-Mitte, und was da ein ganz großes Problem ist, ist da, dass dort das Schulamt einfach überhaupt gar nicht funktioniert und dort Anfragen und Anträge von Schulen eingebracht werden, die aber nie beantwortet werden. Und das ist ja einfach eine Sache, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also es gibt einfach keine Reaktion. Und genau, das bedeutet aber auch, dass es sozusagen unmöglich ist, dann dieses Amt oder die einzelnen Personen dort überhaupt in irgendeiner Weise zur Rechenschaft zu ziehen. Also ich könnte mir vorstellen, das sind vielleicht schon so zwei Stellen, an denen man auf jeden Fall rangehen könnte, KPI-mäßig, wie groß kann die Rechenschaftspflicht sein, wie schafft man es auch, Agency eben besser zu verteilen in der Verwaltung, damit man eben auch so in die Richtung gehen kann wie in Amsterdam, dass man da auch proaktiv auf bestimmte Situationen, wie eine Pandemie überhaupt reagieren kann. Das dauert bei uns ja auch sehr lange, weil eben keiner tatsächlich einfach vordenken darf, glaube ich.
Nee, bin ich total bei dir. Also du hast ja vorhin gerade gesagt, ne, die Behörden als Service Agency. Und ich finde, da müsste man eigentlich in der Lage sein, auch hinterher diesen Service irgendwie messbar zu machen und wahrscheinlich auch dann vielleicht sogar aus europäischer Sicht sogar benchmarken zu können. Weil möglicherweise gibt es ja in anderen Ländern auch da funktionierendere Systeme, wo man vielleicht mit der Hälfte an Mitarbeitern die doppelte Geschwindigkeit hinbekommt oder so. Ne? Und das sind so Blicke, die mir eigentlich fehlen. Ne?
Auf jeden Fall. Also was wir jetzt, wir haben vor 2-3 Wochen haben wir unser Konzept für die Digitalisierung der Berliner Senatsverwaltung gelauncht. Und was da auch ein Teil ist, ist eben, es muss sozusagen diesen Verwaltungsbereich geben, also sozusagen die Bereiche, wo wirklich immer dasselbe getan wird. Aber es muss eben auch viel mehr Projektarbeit geleistet werden, die dann auch ressortübergreifend koordiniert werden kann. Also wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie die E-Identität, dann macht es ja nicht Sinn, dass dann irgendwie nur das Innenministerium daran arbeitet, sondern dass eben alle Bereiche abgedeckt sind, die damit auch in irgendeiner Weise in Berührung kommen. Dass im Zweifelsfall natürlich vor allem auch das Bundesfinanzministerium da irgendeinen Andockungspunkt hat, damit auch damit dann vielleicht unsere Steuererklärungen später verbunden sind, etc. Mhm. Sich da dann auch schon wirklich den Ressourcen zu bedienen, die Deutschland mitbringt. Also nicht nur schon in der Verwaltung hat, sondern die wir dann auch brauchen, um spezielle Projekte mit einem ganz klaren Deliverable, was es ja durchaus in Verwaltungsaufgaben dann eben ab und zu gibt, sich denen zu bedienen und die dann auch kurzfristig einkaufen zu können.
Ich würde mit dir gerne mal über ein bisschen unbequemeres Thema wahrscheinlich sprechen, und zwar ist das die 5%-Hürde. Ja? Also tatsächlich, jetzt kann ich mich kurz outen, ich habe euch tatsächlich bei der Europawahl auch gerne gewählt. Ja, ich fand das auch, ich habe mich total gefreut hinterher, dass ihr einen Abgeordneten gestellt habt. Also das war ja wirklich für euch wahrscheinlich ein großer Erfolg hinterher. Bei der deutschen Wahlstruktur ist das ja ein bisschen anders. Also was sagst du denn jetzt Menschen, die hinterher ihre Stimme nicht verschenken möchten?
Ja, ich kann denen sagen, dass ich das komplett verstehe, die Bedenken, dass ich durch meine Arbeit bei Volt aber überzeugter bin denn je, dass wir aus Überzeugung handeln und wählen müssen, um Wandel tatsächlich herbeizuführen. ich glaube, ich belasse es einfach dabei, wenn ich die letzten 4 Jahre nicht aus Überzeugung hier dann mitgearbeitet hätte und dann wären wir wahrscheinlich, also und natürlich die 20.000 Leute, die dasselbe machen, dann wären wir nie so weit gekommen und es ist am Ende nur aus Überzeugung werden wir wahrscheinlich irgendwann werden wir eine Chance bekommen.
Dann frage ich mal andersrum, wenn du jetzt mal die Augen schließt, abends im Bett liegst und ein bisschen träumst, wann kommt denn der erste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin von Volt?
gute Frage. Also ich halte jetzt diese Bundestagswahl schon für absolut entscheidend und hoffe wirklich so sehr, dass wir reinkommen, weil ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als in diesem Bundestag mitzuarbeiten und dann wirklich in Zukunftsthemen zu arbeiten. Aber seien wir mal nicht vermessen und sagen einfach 16 Jahre.
Okay. Ja, das ist ja, also man muss ambitioniert bleiben, aber auch realistisch wahrscheinlich, ne? Sag mal, und zum Thema Klimaschutz wollte ich dich nochmal fragen, wie nah dran seid ihr denn an dieser ganzen Bewegung Fridays for Future? Weil da, es gab ja diesen schönen Satz von Christian Lindner, Klimaschutz ist was für Erwachsene, so sinngemäß, ne? Wie seht ihr das denn?
Das sehen wir ein bisschen anders. Also wir haben uns jetzt sehr bewusst entschieden, dafür Politik zu machen, also auch eine Bewegung zu gründen, die eben nicht nur Bewegung ist, sondern vor allem auch eine Partei in die Parlamente will. Und wir applaudieren, aber also wir befürworten und finden es total toll, jede Art von zivilgesellschaftlichem Engagement. Es ist unglaublich wichtig und ich glaube, diese Bewegungen, die wir zurzeit sehen, dass die ernst genommen werden und dass die auch Politik beeinflussen. Und da wirklich wirkliches Agenda-Setting betreiben, halte ich für unfassbar wichtig. Wir sind mit Fridays for Future von Anfang an im Austausch gewesen, haben aber nie ganz besonders, also vielleicht mal irgendwie lokal spezifisch, aber jetzt nie übergeordnet zusammengearbeitet, nehmen aber alle Forderungen von Fridays for Future komplett ernst und haben die zum Teil auch so umgesetzt. Und wir sehen Jugendliche sogar als sehr sprachfähig an, denn wir setzen uns ja auch für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein.
Jetzt haben wir die meisten Themen, sind wir zumindest schon angeschnitten. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist das Thema Startups. Und da vielleicht nochmal so zum Abschluss ein kurzer Ritt dadurch. Was sind denn da so was ist denn euer Blick auf die deutsche Startup-Szene? Also da gibt es ja jetzt, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Facetten, aber gibt es da bestimmte Themen, die ihr heraushebt in euren Debatten, intern vielleicht Themen, über die ihr euch da auch streitet? Was würdest du da nochmal ansprechen wollen?
Ja, vielen Dank dir für die Frage, weil das Thema Startup bzw. Unternehmertum und auch Digitalwirtschaft war für uns von Anfang an ein super wichtige Themen. Schon damals, als wir für 4 Jahre das Programm geschrieben haben und auch jetzt beim Schreiben, bei der Formulierung des Bundestagswahlprogramms. Für uns ist beides Innovationspolitik und irgendwo Zukunftspolitik. Und wir glauben, dass es unfassbar wichtig ist, auf beides ein starkes Augenmerk zu haben. Deswegen, ich glaube, eine der stärksten Themen, für die ich mich hier auch einsetze, ist das Thema Bildung. Bildung wie in Finnland. Zukunftskompetenzen stärken. Also zum Beispiel mit Blick Digitalwirtschaft, Informatik als Unterrichtsfach gibt es, glaube ich, zurzeit nur in einem Bundesland. Gleichzeitig war es die Mehrheit unserer Kinder oder beziehungsweise die Mehrheit der Kinder in Kindergärten werden in Berufen arbeiten, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Bedeutet, Bildung muss ein Schwerpunktthema für uns sein, um Zukunftskompetenzen zu stärken, um Bildungsgleichheit herzustellen, da Wettbewerb zu fördern und wettbewerbsfähig zu sein beziehungsweise zu bleiben als Deutschland. Also ich glaube, da Unternehmertum schon zu verankern und Digitalkompetenzen, das ist absolut key. Was kann ich noch sagen? Auf europäischer Ebene setzen wir uns super stark mit Damian in den gegebenen Ausschüssen dafür ein, die Datenwirtschaft richtig zu gestalten. Und damit meine ich, dass wir No Barriers of Entry eigentlich haben, dass wir einen gesunden Wettbewerb haben in einem Bereich, der jetzt eben wirklich erst gestaltet wird, damit es nicht die großen 3, 4, 5 Player sind, die da dann nur das Sagen haben, sondern dass wirklich vor allem kleine in diesem Wirtschaftsbereich aktiv dabei sein können und werden in der Datenwirtschaft. Genau, was sind noch Themen, die uns zurzeit beschäftigen? Fachkräftemangel. Damien hat es gerade verkündet in den letzten ein, zwei Tagen. Damien hat sich für eine European Blue Card eingesetzt. Das bedeutet einfach, dass es visapolitisch sehr viel einfacher sein wird für Fachkräfte wie ITler und Programmierer, ein europäisches Visum zu bekommen, also nach Europa zu kommen, um in diesen Jobs zu arbeiten und dann auch vor allem zwischen den europäischen Ländern hin und her ja, im Prinzip reisen zu können, beziehungsweise auch in unterschiedlichen Ländern ihre Dienste anbieten zu können. Das sind alles Themen, die uns unglaublich beschäftigen und für uns ja, ist das Thema Unternehmertum und Digitalisierung ein absoluter Schwerpunkt, um Herausforderungen wie auch Klimawandel und so weiter überhaupt meistern zu können.
Nee, super. Also über den deutschen Lehrplan und das Bildungssystem könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast nochmal aufnehmen, ne? Was da
auf
irgendwie,
jeden Fall sehr gerne.
Ja, was da irgendwie noch so irgendwie an Baustellen gerade herrscht und auch den Zustand der Schulen und so weiter. Eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören, weil ich bin eigentlich mit allem durch. Ich hatte mir vorhin nochmal notiert, da wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen. Du hattest so wundervoll gesagt, no one will be left behind. Ne? Und das klingt so nach einer, ich weiß nicht, kompromisslosen Solidarität bei euch. Und da wollte ich nochmal fragen, an wen denkt ihr denn dabei? Also wer sind denn diese schwächsten Glieder, die du vorhin angesprochen hast? Sind das Staaten? Sind das Einzelpersonen? Sind das, ich weiß nicht, hat das sehr viel mit Diversity auch zu tun? Oder an wen denkt ihr da?
Ja, sowohl als auch. Also No One Will Be Left Behind haben wir sowohl verankert in unseren Policies, auch wenn es darum ging, zum Beispiel auch im Bereich Industriepolitik beziehungsweise Innovationspolitik, also in welche Regionen und Kohäsionspolitik, also in welche europäischen Regionen wollen wir investieren, um da gegebenenfalls neue technologische Hubs oder so auch aufzubauen, weil nur so diese Regionen vielleicht den Anschluss behalten können beziehungsweise aufholen können. Also sowohl regional und da hängen natürlich immer Menschen dran. Aber, und das ist ja vielleicht das Spannende auch an unserem Programm und ich hoffe, dass alle mal reinschauen werden, weil uns ist es zum einen unglaublich wichtig, dass wir wirklich als eine Gesellschaft vorankommen, also wirklich jegliche Form der Diskriminierung in unserer Gesellschaft, in unserer Gesetzgebung wirklich erstens mal angehen, um sozusagen wirklich ein Level Playing Field zu gestalten, aber dann natürlich auch irgendwie systematische Biases, die es überall gibt, zu gestalten als Gesellschaft. Und da sind wir dann auch wiederum bei der Wirtschaftspolitik, zum Beispiel bei natürlich der KI-Regulierung, wie schafft man es da, Diskriminierung zu reduzieren, etc. Und dann sind wir wieder beim Thema Europa, wo wir sagen, das kann man eben nur gemeinsam angehen.
Nimmt man euch eigentlich, weil du gerade Wirtschaftspolitik ansprichst, nimmt man euch eigentlich in allen Bereichen schon gleichermaßen ernst? Oder würdest du auch sogar selbstkritisch sagen, ihr habt in bestimmten Bereichen vielleicht noch Defizite?
Ja, auf jeden Fall. Wir lernen jeden Tag. Wir lernen jeden Tag am Straßenwahlkampf, beim Austausch mit jedem Einzelnen. Auch dadurch, dass wir natürlich noch bislang im Europaparlament, im holländischen Parlament, aber in Deutschland natürlich nur in den Stadtparlamenten mitarbeiten, haben wir natürlich auch gar nicht den Zugang zu bestimmten auch Wissensbereichen vielleicht. Aber ich glaube, dass um ehrlich zu sein, gar nicht das Fundamentale ist. Weil wenn man sich jetzt den Wahlkampf anschaut, den Bundestagswahlkampf, dann mangelt es da gar nicht an. Vielleicht mangelt es auch häufig an Detailwissen. Das will ich gar nicht beurteilen. Aber es mangelt vor allem an Prioritäten und Umsetzungswillen. Also ich sehe wenig irgendwie Passion, einzelne Themen wirklich voranzutreiben und wirklich zu sagen, so das sind die drei Zukunftsthemen. Bei den anderen müssen wir reagieren, keine Frage. Aber das sind drei proaktive Themen, die ich setzen will. Und die will ich angehen, weil nur so macht Deutschland Sinn und hat Zukunft. Und das finde ich total schade. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es sehr viel wichtiger, jetzt gerade als neuer Player, klare Prioritäten einzubringen und auch kritische Fragen zu stellen, als die Antworten vielleicht zu allem zu haben.
Und sag mal, du hast vorhin gesagt, vielleicht zieht ihr jetzt sogar in den Bundestag ein, wenn alles gut läuft oder zumindest so das große Wunschkonstrukt. Heißt das sogar, dass es sein könnte, dass man euch in einer Regierung wiederfindet?
Also das würde ich nicht ausschließen.
Ja, sehr spannend.
Ich finde die Wampel oder beziehungsweise V-Ampel aus der Frankfurter Stadtregierung sehr attraktiv.
Aha, nee, total cool. Also du, dann drücke ich euch die Daumen. Ich finde es schön, wirklich zu sehen, weil also man merkt ja, diese Politikbegeisterung bei dir, das hat ja auch irgendwie, das ist ja ansteckend, hat ja wahrscheinlich auch so Vorbildcharakter. Erinnerst du dich eigentlich noch an den Moment, als du wirklich, als bei dir dieser Tipping Point war, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das irgendwie hauptberuflich oder Vollzeit oder schwerpunktmäßig?
Ja, und zwar, also vielleicht, es gab, glaube ich, zwei Tipping Points. Der erste Tipping Point, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, irgendwas mache ich jetzt, Punkt, war tatsächlich der Tag nach dem Brexit-Referendum. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt in England studiert, war aber ein paar Tage in Deutschland und bin abends früh ins Bett, weil mein Flieger um 5 Uhr morgens ging und ich dachte, was kann schon schief gehen? Und ich wache morgens auf und mache mein Handy an und ich erhalte irgendwie zwei Push-Notifications. Und die eine ist eben, ja, die Briten verlassen die EU und die zweite war dann, ihr Flug nach London wurde gecancelt. Und ich dachte, sowas kann nicht wahr sein. Das war irgendwie sehr, das ist mir unglaublich, ja, in den Knochen stecken geblieben, irgendwie als Schock. Und dann bin ich wenig später auf Volt gestoßen und dachte eigentlich, ich engagiere mich da neben meiner Jobsuche. Und dann hat mir das so unfassbar viel Spaß gemacht, mit aufzubauen, mit zu gestalten, mit Teams irgendwie wirklich was zu bewegen, woran wir alle geglaubt haben. Dass es dann doch kurzfristig zu meinem Job wurde für ein Jahr, bevor ich nochmal in die Wirtschaft gegangen bin und habe es nie bereut.
Valerie, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich frage jetzt einfach nicht, ob wir was vergessen haben, weil wahrscheinlich könnten wir noch über ganz viele Themen sprechen, aber ich fand, das war ein super Gespräch. Ich drücke euch die Daumen, also wer weiß, jetzt für dieses Wahljahr oder dann in 16 Jahren für die Bundeskanzlerschaft. Also von daher, also ich hoffe, ihr habt dann die gleiche Energie oder du auch oder wer auch immer dann bei euch im Lied ist, die ihr jetzt quasi aus der Oppositionsrolle heraus habt, weil das ist ja auch nochmal eine große Kunst hinterher, glaube ich, wenn man dann wirklich gestalten muss. Toi, toi, toi und wir bleiben in Kontakt, ja?
Vielen Dank, Jan, sehr gerne.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Das, wie gesagt, Valerie Sternberg-Irvani, Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt hier in Berlin und auch die Direktkandidatin Berlin-Mitte. Also von daher sehr nah dran an der Startup-Szene. Ich bin sicher, sowohl von Valerie als auch von Volt werden wir noch relativ viel hören. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Empfehlt uns bitte gerne weiter. Jetzt geht es nicht nur um das Thema Startups, sondern jetzt geht es natürlich auch um das Thema Bundestagswahl. Wer da noch keine Meinung hat, der sollte sich vielleicht mal das Gespräch mit Valerie anhören. Vielleicht hilft das, um zu sagen, man möchte Volt wählen oder man möchte Volt eben nicht wählen. Und in dem Fall, wie gesagt, versuchen wir hier alle anderen Parteien, die wichtig sind, auch in den Podcast zu bekommen. Thomas Jatzombek von der CDU und Dieter Janacek von den Grünen waren ja schon hier. Die beiden Podcasts verlinken wir und ja, gerne darauf verweisen, gerne im Freundeskreis weitererzählen. Dafür schon mal vielen Dank und ich freue mich, wenn wir es morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.